So, ich habe eine Predigt heute Morgen so genannt. Jesus lässt sich stören. Irgendwie bin ich da noch ein bisschen ziemlich laut drauf, gell? Ich lasse mich auch stören in dem Fall. Jesus lässt sich stören, da könnt ihr euch vorstellen darunter, wann er wollt. Aber eigentlich geht es darum, dass wir merken, im Umgang oder im Leben mit Jesus, er lässt sich auch von uns stören. Wir dürfen ihn, also aus unserer Sicht ist es manchmal stören, oder? Und Gott sagt, wieso bist du nicht schon längstens gekommen? Und wir denken, Herr, mein Anliegen ist ja so klein und Probleme in der Welt sind viel grösser, aber will ich mich, dich mit meinen kleinen Sachen belästigen? Ich würde mich hier in eine Geschichte aus dem Neuen Testament durchnehmen oder miteinander anschauen, auch einladen, Teil von einer, so einer Begegnung mit Jesus zu werden. Und wenn wir uns überlegen, das Evangelium, das in der ganzen Welt predigt wird, die besteht ja auch aus diesen Geschichten, aus diesen Ereignissen, die die Evangelisten aufgeschrieben haben, die sie mit Jesus erlebt haben. Und mit diesen Begebenheiten wird in der Welt Jesus als der erkannt oder dargestellt, wo auf die Erde gekommen ist, um uns Menschen Gottes Liebe zu zeigen. Ich weiß nicht, ob wir schon in katholischen Gegenden unterwegs gewesen sind. Dann schauen, dass ich wieder schalte. In katholischen Gegenden auf der Welt unterwegs gewesen sind, wo es sogenannte, muss ich irgendwo da oben oder wo ich her, Ziele? Da oben. Wo es sogenannte Kreuzweg gibt, habt ihr das schon gesehen? Vor allem so Südtirol, Italien, Frankreich, auch so die Kreuzweg. Bischofszell gibt es auch einen? Oh. Ah, gut. Ah, dann sind ihr vertraut mit dieser Begebenheit. He? Auf diesen Kreuzweg werden traditionell 14 Stationen vom Leidensweg von Jesus, von seiner Gefangennahme bis zur Grablegung dargestellt. Es hat Einzelne, die noch 15 haben, aber die allermeisten haben 14 Stationen. Da ist zum Beispiel Station 1, Jesus wird zum Tod verurteilt. Dann gibt es die Station, wo Jesus Kreuz auf sich nimmt. Jesus begegnet seiner Mutter, Jesus wird das Kreuz genagelt. Und die 14. Station ist dann, der Leichnam wird ins Grab geleitet. Und ich habe für mich immer so gedacht, eigentlich ist es so etwas von schade, dass die Darstellung von dem Kreuzweg endet mit Jesus wird ins Grab geleitet. Und ich verstehe schon den Gedanken dahinter. Der Gedanke dahinter ist, dass man wie innerlich den Prozess kann mitgehen kann, wo Jesus erlebt hat auf dem Weg von der Verurteilung bis zum Tod am Kreuz. Aber wenn wir das Evangelium hören, dann wollen wir Jesus nicht nur auf seinem letzten schweren Gang nachspüren, sondern ich will Jesus auch nachspüren in der Begegnung mit den Menschen. Und wie er in den Evangelien Menschen wahrgenommen hat, wie er mitten unterwegs war. Und wenn wir jetzt von so einer Begegnung miteinander lesen, dann lade ich dich einfach ein, wenn ich den Text lese, kannst die Augen zumachen und wir versuchen, dich in dieser Geschichte rein wahrzunehmen oder dich selber in die Geschichte rein zu begeben, was wir miteinander lesen. Ihr dürft auch mitlesen, wie es euch am besten geht. Aber ich möchte euch einladen, die Begegnung mit Jesus, mit diesen Menschen, die in dieser Geschichte vorkommen, wie selber zu erleben. Und vielleicht kannst du dich in irgendeiner Position oder Situation erkennen. Und zwar lesen wir aus dem Markus-Evangelium. Schau jetzt. Jawohl. Aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5, 21 bis 34. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als ein Synagogenvorsteher kam und sich vor ihm niederwarf. Er hieß Jairus und bat ihn sehr: Meine kleine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hat ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Kleid. Wo bin ich? Nein, sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur an seine Kleidung komme, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass seine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie die Menge dich drängt und da fragst du, wer dich berührt hat. Aber Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Und Jesus, wenn man dieses Wort lesen, wenn man deine Begegnung mit Menschen lesen, dann kommt uns einfach so etwas von einer ganz grossen, gewaltigen Menschenliebe und Interesse an Menschen über. Und wir wissen, dass du der Gleiche bist. Du bist es gestern gewesen, bist es heute und wirst es am Morgen sein. Und wir dürfen mit ihrem lebendigen Gott rechnen, der sich stören lässt. Wegen einzelnen Menschen, die sich stören lassen durch uns und wo wir dürfen wissen, wir haben den Zugang zu dir. Ich würde dir danken sagen, dass du durch dein Wort heute Morgen auch zu uns redest und du bist auch der, der unser Leben kennt, unsere Gedanken, unsere Situationen. Und danke, Herr, dass wir einen Gott dürfen haben, der hört, und wo sich gern stören lässt von uns. Amen. Müssen wir ein bisschen hinterher schauen. Also Markus, der Evangelist Markus, hat hier berichtet, wie Jesus gerade zurückgekommen ist von der anderen Seeseite. Heute ist etwas Gewaltiges passiert. Wissen Bibelkenner was? Er hat vor allem Dämonen austrieben. 2000 und die sind in die Säue hineingefahren, die Säue sind im Meer, eine Geschichte, die viele Fragen offen lässt. Wieso hat es Säue gehabt und wieso müssen die jetzt im Meer vertrinken und so weiter. Auf jeden Fall ist ein gewaltiges Wunder passiert, der Mann ist frei geworden und jetzt kommt Jesus auf die andere Seeseite rüber. Das heisst, Jesus ist mit dem Boot auf Kapernaum gefahren und dort ist ein Synagogenvorsteher. Der Synagogenvorsteher, Jairus, ist zu Jesus gekommen. Und der Synagogenvorsteher fällt vor Jesus auf Füße. Wenn ihr das in eurem Bild so ein bisschen verinnert, der Hund, das ist ein Synagogenvorsteher, das war eine Persönlichkeit. Warst du ein tiefgläubiger, ein moralisch untadeliger Mann, gesellschaftlich angesehen? Und er fällt zur damaligen Zeit an einem Wanderprediger zu Füßen. Jesus ist in dem Zeitpunkt als Wanderprediger, als Rabbi bekannt gewesen. Ziemlich ungewöhnlich. Aber wenn man den Grund merkt, dann sehen wir, dass der Mann verzweifelt war. Er hatte eine grosse Not. Und vermutlich ist ihm sein Ansehen und alles, was er als Synagoge vorsteht, dort übermittelt hat, völlig egal gewesen. Seine Tochter, seine einzige Tochter heisst, wo 12 wo 12-jährig war, ist im Sterben gelegen. Parallelstelle vom Matthäus-Evangelium sagt sogar, meine Tochter ist soeben gestorben. Also ist nicht einfach eine hohe Erkrankung gewesen, wie vielleicht euch Kinder auch schon hatten, 2-3 Tage, 40 Grad Fieber und wir denken, jetzt muss unbedingt etwas passieren. Sondern sie ist im Sterben gelegen oder eben Matthäus sagt, schon gestorben. Also vielleicht nicht mehr geschnauft. Wir wissen es nicht genau. Aber das war die Not von dem Mann. Und ich habe immer da haben wir den Text, ja. Im Klartext, Jesus ist seine einzige Chance noch, dass sein geliebte Töchterli nicht stirbt. Und deshalb soll Jesus kommen. Und zwar möglichst schnell soll er kommen, oder? Es eilt. Es geht in Minuten. Wir wissen das, kennen das vielleicht aus einem Schlaganfall, aus einem Herzstillstand. Jede Minute kann da zählen, ob jemand überlebt oder nicht. Und das war damals schon so. Und tatsächlich, Jesus nimmt ihn ernst und geht mit ihm. Aber geht es am besten vor? Die Menschenmenge ist da. Und da ist die grosse Not vom Synagogenvorsteher, wo die Menschen gekannt haben. Er will, dass Jesus zu seinem Töchterli geht. Und da sind viele Leute rundherum. Also, kennt ihr die Zeichen? Bitte Rettungsgasse bilden, oder? Auf der Straße. Also, alle aus dem Weg. Jetzt kommt der, der noch Macht hat, das Töchterli zu heilen. Und der Jairus voraus, vielleicht mit ein paar Leuten, die ihm hier den Weg gebahnt haben. Aber er kommt. Was kann jetzt noch schief gehen? Und dann geht etwas schief. Aus der Sicht vom Jairus. Es kommt zu einem Zwischenfall. Auf jeden Fall kommt es für den Jairus zu einem Zwischenfall, und zwar zu einem sehr störenden. In der Menschenmenge, in der Riesenmenge, war eine Frau. Und die Frau, die hat an Blutfluss gelitten. Das ist der Text hier. Darunter war eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hat sie aufgewendet. Und es hat ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Da haben wir den Jairus mit dieser ganz tiefen Not als Vater für seine Tochter. Und da haben wir die blutflüssige Frau ohne Namen. Irgendeine einfach unter der Menschenmenge. Blutflüssige Frau. Ich weiß nicht, ob beim Textlesen auch schon mal aufgefallen ist. Bei beiden handelt es sich um 12 Jahre. Das Töchterli war 12-jährig. Und die Frau. Also seit das Töchterli auf der Welt ist vom Jairus, leidet die Frau an Blutfluss. Und die Frau, die hat nicht einen Schnitt im Finger gehabt. Und ist ein sogenannter Bluter gsi, der nicht aufgehört hat zu bluten, sondern sie hat wie alle Frauen Monatsblutungen gehabt, Menstruation, aber die Blutungen haben nicht aufgehört. Es ist einfach immer weitergegangen. Kein schöner Gedanke. Denke auch als Frau nicht. Das hat so in der damaligen Zeit ganz gewaltige Konsequenzen gehabt. Weil nach dem mosaischen Gesetz ist eine Frau mit Blutungen unrein gewesen. Wir lesen das miteinander. Wenn eine Frau einen Ausfluss hat und Blut aus ihrer Scheide fließt, ist sie 7 Tage unrein, also während der normalen Periode. Jeder, der sie berührt, wird bis zum Abend unrein. Alles, worauf sie sich während ihrer monatlichen Blutung legt oder sitzt, wird unrein sein. Also in dieser Zeit war eine Frau recht ausgesondert gewesen, hat sich zurückziehen, benachteiligt gegenüber anderen. Aber wenn die Blutung nicht aufgehört hat, war der Zustand von ihr genau der gleiche gewesen. Sie war gesellschaftlich out gewesen. Sie hat nicht können am Alltagsleben von dieser Gesellschaft teilnehmen. Wenn eine Frau an Blutfluss gelitten hat, war ihr Leben in der Gesellschaft fast unmöglich gewesen. Das war im Alten Testament nach einem mosaischen Gesetz so gewesen. Und darum hat die Frau um jeden Preis Heilung gesucht. Darum ist die Not von dieser Frau genau, persönlich genauso gross wie die Not von Jairus für seine Tochter. Und sie hat unbedingt Heilung wollen. Zu einem Arzt hat sie nicht mehr gekommen. Das heisst, sie hat ihr ganzes Vermögen schon aufgebraucht gehabt. Aber der Heiler, der Rabbi, der Wanderprediger, der hat doch schon so viel bewiesen, dass er Kranke heilt. Jetzt wird sie das bei dem auch noch probieren. Und obwohl sie sich eigentlich gar nicht hätte dürfen in dieser Menschenmenge bewegen, weil sie ja unrein war, hätte sie sich fernhalten müssen, dort ist sie ja unweigerlich mit anderen Menschen in Berührung gekommen. Da kannst du gar nicht anders, wenn sich die Leute so drängen. Aber die Frau hat von Jesus gehört, drängt sich nicht nur durch die Menge von hinten zu ihm an, sondern sie berührt noch ihm sein Gewand. Ein absolutes Tabu. Hat eine Frau im Zustand dieser Situation nicht dürfen machen. Wenn ich nur an seine Kleidung komme, werde ich geheilt. Und sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass seine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Und jetzt kommen die super klugen Jünger oder Menschen, wie wir würden sagen. Du siehst doch, es hat so einen Haufen Leute um dich herum und da fragst du dich, wer hat mich berührt? Oder? Die Logik von uns Menschen. Die Berührung von Jesus ist nicht einfach zufällig passiert, weil sie gerade im richtigen Moment am richtigen Platz ist. Die Berührung von Jesus, die hat die Frau angestrebt. Sie hat gesagt, wenn ich nur sein Gewand berühre, wenn ich nur etwas, den Saum seines Kleides berühre, dann kann ich geheilt werden. Und dann heisst es, aber Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Er hat es gewusst. Jesus hat genau gewusst, welche Person ihn berührt hat und welche Person durch ihn geheilt worden ist. Er hat die Allwissenheit gehabt und hat die Person gekannt. Und dann hat er sie angesprochen oder angeschaut. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Auf jeden Fall heisst, zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, du bist gesund. Also, wenn wir das ein bisschen praktisch anschauen, die Frau, die hat die Heilung erlebt, die Blutung gestoppt und da hat sie augenblicklich gespürt. Das war nicht also etwas, wo sie sich einreden musste, jetzt haben sie berührt, jawohl, ja, weil wir manchmal so denken, jawohl, musst du jetzt nur sagen, Jesus hat dich geheilt und wenn alles noch anders ist, Jesus hat dich einfach geheilt. Nein, die Frau hat eine Heilung erlebt und hat von dem Augenblick an gewusst, jetzt bin ich geheilt. Problem weg. Denkst du? Zwei Probleme kommt nämlich gerade. Jesus schaut sie an und weiß, was sie geheilt hat. Und dann heisst es, sie hat sich zitternd vor ihm niedergeworfen. Also sie hat zitternd vor Angst ist sie angekommen. Ja, wieso muss denn die Frau Angst haben, wenn sie geheilt worden ist? Die Frau hat Angst gehabt, weil sie gewusst hat, ich hätte mich gar nicht dürfen in dieser Menschenmenge bewegen. Das war nicht in Ordnung. Nach mosaischem Gesetz hätte ich mich zurückhalten müssen, weil ich unrein war. Ich darf gar nicht unter diesen Menschen sein. Also, könnt das mal vielleicht ein bisschen in unsere Zeit hinein nehmen? Jemand, der geächtet ist von der Gesellschaft. Jemand, wo mir sagt, nein, der dürfte eigentlich gar nicht so nahe bei Jesus sein oder in der Gesellschaft sein. Aber der kommt, die kommt, die Frau, erlebt eine Berührung von Jesus. Und jetzt, ich sage jetzt das menschlich, ist nicht so gewesen, aber menschlich heisst, Jesus hat sie bloßgestellt, oder? Weißt du, Frau, ich habe schon gemerkt, dass sie geheilt haben, aber können wir das noch untereinander besprechen? Nein. Er spricht sie an und gibt ihr zu erkennen, ich habe dich geheilt. Und dann kommt noch mal etwas, dann wirft die Frau sich vor Jesus nieder, heisst, und dann erzählt sie ihm alles. Das war noch mal eine Peinlichkeit. All das erzählen. Ich habe unter Blutfluss gelitten, und zwar seit 12 Jahren. Ich bin eigentlich geächtet in der Gesellschaft. Ich habe mein ganzes Vermögen hingegeben, die Ärzte. Also die Frau hat eine absolute Beichte gemacht. Und könnt ihr vorstellen, die Leute rundherum, die haben das miterlebt, die haben das gehört. Sie mussten Farbe bekennen. All das, was vorne war, passiert ist, ist vor Jesus ans Licht gekommen. Aber Jesus hat sie nicht gerügt oder tadelt, quasi, dass sie gegen das Gesetz verstoßen hat. Sondern Jesus hat ihr gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Weil du mich unbedingt hast wollen berühren, habe ich dir das tun. Und jetzt kommt noch mal etwas dazu. Sie hat Jesus gestört auf einem Weg zu einem ganz wichtigen Auftrag. Nämlich zum Auftrag, ein sterbendes Kind zu heilen oder eben wieder zu verwecken. Eigentlich war Jesus ja unterwegs zur Tochter von Jairus, die im Sterben gelegen ist. Das war ein Notfall, wo es um Minuten geht. Und ihren Blutfluss, der ist schon 12 Jahre, das ist doch kein Notfall. Ob sie jetzt einen Tag später oder dann spielt das. Wieso stellt sie sich ausgerechnet dort in den Weg, wo er auf dem Weg ist, in die Notfallklinik oder zu dem Notfallhaus? Aus gesellschaftlicher Perspektive ein völlig ungleiches Paar. Da ist der Jairus, der angesehene Synagogenvorsteher, moralisch korrekt, ein religiöser Mensch, der einen Anspruch hat. Und Jesus wendet sich an eine Frau, gesellschaftlich ausgrenzt, nach dem Gesetz sogar ausgrenzt zu, um ihr zuerst die Heilung zusprechen zu lassen. Und ihn lässt er jetzt einfach mal rechts, da ist rechts, rechts liegen, links liegen, sagt man. Während für Jesus die Frau in dem Moment wichtig war, und er sich für sie die nötige Zeit genommen hat, jetzt ja schnell heilen können. Und dann nachher wäre er gegangen, hat Jairus seine Tochter gehalten, dann wäre er wieder zurück zu seiner Frau, wenn er es dann auch gemacht hat. Aber nein, er nimmt sich Zeit. Die Frau hat ihm das ganze Ding erzählt. Ich weiß nicht, wie lange das da gegangen ist, aber das war nicht 2 Minuten gewesen, wenn sie ihm den ganzen Weg erzählt hat. Und wo ich die Geschichte mal so für mich durchdenke, habe ich gedacht, da ist einer neben Jesus gestanden, und der hat so ziemlich von einem Fuß auf den anderen getreten. Der Jairus. Jetzt komm. Mach ein bisschen, meine Tochter liegt im Sterben und du bekümmerst dich jetzt um die Frau da. Und ich glaube, die Jünger sind ziemlich nervös geworden. Wegen dieser Frau kann es sein, dass im Jairus seine Tochter, im gut angesehenen Synagogenvorsteher, seine Tochter stirbt. Da stimmt doch etwas nicht mit den Prioritäten. Eigentlich würde man heute sagen, Notfall versus chronische Krankheit. Was behandelst du zuerst, oder? Ist klar, der Notfall und nicht die chronische Krankheit. Ich bin letztes Jahr einmal nach einem vollbeschäftigten Wochenende, wo ich keine Zeit hatte, zum Arzt zu gehen, habe ich am Montag im Arzt angerufen und habe im Arzt gesagt, oder der MPA gesagt, ich sollte unbedingt einen Termin haben, mein Fuß tut so weh, ich kann fast nicht mehr draufstehen. Und dann hat sie mich gefragt, ja, seit wann haben Sie denn da? Dann haben sie gesagt, ja, seit einer Woche. Und dann hat sie gesagt, gut, ich gebe Ihnen am Freitag einen Termin. Und ich habe das Wochenende so knapp überstanden. Ich habe, glaube ich, etwa 3 Dienste in einer Woche. Ich dachte, ich kann nicht fahren zum Arzt. Ich habe, ehrlich gesagt, das Gefühl, ich habe den Mittelfußknochen gebrochen. Ich dachte, wenn ich am Montag anrufe und sage, ja, kommen Sie gerade. Und die sagt, kommen Sie am Freitag. Also, das war kein Notfall gewesen. Für die ist die, ja, wenn sie schon so lange Schmerzen haben, kommt er nicht drauf an. Hätte ja Jesus auch können sagen, oder? Jetzt leidet er schon 12 Jahre darunter. Das pressiert jetzt nicht. Jetzt ist Jairus seine Tochter dran. Aber Jesus lässt sich nicht beirren. In dieser Situation ist die Frau für ihn voll präsent gewesen. Er hat sich stören lassen von einem ganz wichtigen Auftrag, wo die Menschenmenge alle klar Prioritäten gesetzt hat und gesagt, Tochter von Jairus, die Synagoge vorstehen, die hat Priorität. Und nicht die Frau, die schon seit 12 Jahren eigentlich gesellschaftlich ausgrenzt ist. Ich weiss nicht, also mit hineingehen in die Geschichte, vielleicht hast du selber schon so etwas erlebt, wenn du Situationen hast, wo du denkst, ja, das ist jetzt schon so lang und ja, ist ja auch nicht so bedeutungsvoll. Ja, es gibt viel dringendere Probleme. Was ich schon manchmal so denke. Ich denke, Jesus hat viel größere Probleme und Situationen wie ich. Was soll ich mit dem kommen? Aber die Frau, die hat etwas gehabt, die hat einfach gesagt, ich will das Gewand von dem Jesus berühren. Und das darf für sie anstrengend sein. Wir dürfen sagen, ich will in dieser Nähe von Jesus sein. Ich will ihn berühren. Und ich will nicht mein Ding einfach klein machen. Ich bin nicht unwichtig. Für Jesus ist die Frau, die blutflüssige Frau, genauso wichtig gewesen wie die sterbende Tochter vom hochangesehenen Synagogenvorsteher Jairus. Hat doch keinen Unterschied gemacht. Hat sich stören lassen. Vielleicht ist es bei uns manchmal auch die Scham, wie die Frau geht. Vielleicht hat sie gedacht, die Frau, ja, Jesus merkt sie dann vielleicht nicht. Vielleicht geht es einfach so vorbei, heilt mich und dann läuft er weiter und macht seinen anderen grossen Auftrag. Aber wenn wir jetzt aufhören, dann wäre es wie bei einem spannenden Buch, wo wir das letzte Kapitel nicht mehr lesen. Was passiert mit dem 12-jährigen Mädchen, der einzigen Tochter vom Jairus? Wisst ihr was? Sie ist gestorben. Sie stirbt. Steht so geschrieben, Wort rein. Sie stirbt. Während Jesus noch mit ihr sprach, kamen Leute aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Rabbi nicht weiter zu bemühen. Die Gedanken vom Jairus, die hätte ich gerne sehen oder hören. Mit ziemlich großer Sicherheit hat er gedacht, wenn die Frau sich nicht in den Weg gestellt hätte, wäre jetzt meine Tochter vielleicht schon geheilt. Vielleicht hat er einen Sündenbock gesucht, weil etwas nicht so eingetroffen ist, wie er hätte wollen. Machen wir das nicht auch bei dir? Ist irgendjemand die Schuld, wenn etwas nicht so klappt? Ist wohl gar keine Schuldige da? Jesus ist noch ganz entspannt am Reden mit dieser Frau und die Botschaft kommt und sagt, deine Tochter ist gestorben. Also Übung abgeblasen, kannst weitermachen mit dieser Frau. Das Kind ist sowieso gestorben. Jesus sieht die Unruhe von denen, die zum Jairus kommen. Vielleicht auch die Enttäuschung im Herzen vom Jairus. Und dann sagt Jesus zu ihm, weil er es interessanterweise mitbekommen hat. Also Jesus hat 2 Ohren, er hat sich mit dieser Frau beschäftigt und hat trotzdem noch mitbekommen, was sonst passiert ist. Jesus hat ihm mitgehört und sagte zum Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und das ist jetzt ein ganz interessanter Aspekt, die wenn man die direkte Rede hört von ihm. Fürchte dich nicht, glaube nur. Da kann man ja auf verschiedene Arten betonen, oder? Ich kann sagen, fürchte dich nicht, glaub nur. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, obwohl ich es nicht beweisen kann, aber da ist irgendetwas von einem ganz, ganz väterlichen, fürsorglichen Ton drunter gewesen von Jesus, der sagt, Jairus, musst du dich nicht fürchten. Vertrau nur. Etwas von dem, wo Jesus immer wieder den Menschen begegnet ist. Nicht etwas, du musst halt jetzt einfach glauben, sondern musst dich nicht fürchten. Jairus, ich habe es im Griff. Auch wenn jetzt das mit der Zeit, so wie es du dir vorgestellt hast, nicht aufgegangen ist, vertraut trotzdem. Und das ist für mich etwas so geworden, wo ich glaube, wir alle schon im Alltag erlebt haben. Wo wir können sagen, ja, es ist vielleicht jetzt nicht so gegangen, wie du dir vorgestellt hast. Aber lieb, du kannst deinen eigenen Namen einsetzen, fürchte dich nicht, vertrau mir trotzdem. Auch wenn es nicht so ausgegangen ist, wie du eigentlich gedacht hast, so sollte es eigentlich nach Plan ablaufen. Nach Plan ablaufen wäre, Jairus ist zum richtigen Zeitpunkt bei der Tochter, berührt sie, heilt sie und sie ist gesund. So ist es nicht gegangen. Die Tochter stirbt. Und Jesus sagt, Jairus, fürchte dich nicht. Vertrau mir, es kommt gut. Und das ist für mich so etwas von dem väterlichen oder brüderlichen von Jesus, wo er uns zusprechen will. Vertrau mir. Ich habe es im Griff. Ich weiß, wie es geht. Auch in dem Chaos von dieser Welt. Vertraut mir. Ich weiß, wie es geht. Ich habe es im Griff. Und es mag links und rechts stürmen von dir. Aber vertrau ihm. Es kommt vielleicht nicht alles so, wie wir es denken, aber Gott hat es im Griff. Und dann machen wir jetzt einen Sprung und schauen, wie die Geschichte ausgeht. Er fasste es bei dem Mädchen danach. Er fasste es bei der Hand und sagte, Talita cum. Das heisst übersetzt, Mädchen, steh auf. Und denn mit fassungslosem Erstaunen sahen alle, wie das Mädchen sich sofort erhob und anfing umherzugehen. Es war nämlich 12 Jahre. Am gleichen Tag zwei Menschen, die eine Frau 12 Jahre Blutfluss gelitten, geheilt und das Mädchen 12-jährig auch geheilt. Und die Eltern, die haben ein grösseres Geschenk bekommen, der Jairus und seine Frau oder Familie, wie dass sie sich überhaupt können erbitten. Sie ist nicht einfach nur ein bisschen besser, es ist nicht ein bisschen besser geworden damit, sie ist aufgestanden und vollständig geheilt gewesen. Sie haben Jesus bitte für eine Krankenheilung für ihre Tochter, aber sie haben eine Totenauferstehung erlebt. Und jetzt haben wir die Totenauferstehung in dem Evangelium, das auf der ganzen Welt predigt wird, wo man den Menschen erzählen darf, Jesus ist in der Lage, Tote zum Leben erwecken und ihnen ein neues Leben zu geben. Und nebenbei tut er sogar noch Menschen, die außerhalb der Gesellschaft gelebt haben, wiederherstellen und heilen, die so lange gelitten haben. Bei beiden Ereignissen ist es nicht so gelaufen, wie die Betroffenen es eigentlich erwartet hätten. Aber beide Ereignisse haben dazu geführt, dass Jesus verherrlicht wird, dass Gott verherrlicht wird. Und das wünsche ich mir für uns als Menschen, wenn wir einfach sagen, Herr, wir wollen dir vertrauen und auch wenn es nicht so kommt, wie ich mir das vorstelle, wir wollen einfach dort sein, wo du uns haben willst. Wir wollen in deiner Gegenwart sein und wir wollen erleben, wie wir die Berührung von dir erleben dürfen. Die Frau hat gedacht, wenn ich ihn einfach so berühre, dann kann ich gesund werden und niemand merkt, dass ich etwas Verbotenes tue. Aber es ist nicht so gekommen. Alle haben erfahren, dass sie, die unreine Frau, etwas Verbotenes gemacht hat. Und der Messias, Jesus, hat sie trotzdem geheilt. Jesus hat nicht wollen, dass sie einfach so eine magische Heilung erlebt, sondern eine, die ihr Leben verändert. Und ich glaube, da hat das Leben dieser Frau verändert. Der Jairus hat sich auch nicht so vorgestellt. Er hat sich schon schnell auf der Siegerseite gesehen, wo Jesus ihm gefolgt sind. Und dann hat er plötzlich gemerkt, oh, jetzt kann wieder alles Bach abgehen. Hat von seiner nächsten Botschaft erfahren, es ist nicht gut gekommen, deine Tochter ist gestorben. Und trotzdem hat Jesus wieder eingegriffen und ihm mit Verspätung noch viel grösseren Segen geschenkt. Glauben wir, dass es Jesus gefällt, wenn wir Hilfe bei ihm suchen, ihm vertrauen können, dass es gut kommt, auch wenn es nicht nach unseren Vorstellungen läuft. Und glauben wir, dass er sich stören lässt von uns, wie er sich von dieser Frau stören lassen hat, von einem ganz, ganz wichtigen Auftrag. Ich wünsche uns, dass wir so Begegnungen mit Jesus dürfen haben und dass, wenn wir die Bibel miteinander lesen oder wenn wir die Bibel lesen, auch selber so, wir merken, der Jesus ist einfach so etwas von Menschen nach und freundlich. Ich würde gerne noch beten. Der Jesus, du siehst heute Morgen Menschen unter uns, Brüder und Schwestern, wo wir selber den Eindruck haben, mein Anliegen ist gar nicht so wichtig, dass wir dich stören dürfen wegen dem, in deinem riesigen Auftrag, Menschen zum Leben zu führen, vom Tod zum Leben zu führen. Und Herr, anhand von dieser Geschichte, von dieser Begebenheit zeigst du, dass du in all dem hinein nicht vergessen hast, auch die einzelnen Nöte von uns, die einzelnen Fragen, die einzelnen Sorgen von uns ernst zu nehmen. Und ich bitte dich, dass du gerade heute Morgen zu Männern und Frauen redest, die sich wie zurückgenommen haben oder die gedacht haben, ja, mein Anliegen ist nicht so gross. Dass das Anliegen von dir ernst genommen wird. Und dass sie an dir festhalten, dass sie sich festheben an dir und nichts mehr suchen als die Nähe und die Berührung zu dir. Und dass du gern begegnen willst. Herr, ich bin dir so dankbar, dass du dich stören lässt. Auch wenn wir gesellschaftlich nicht immer so korrekt daherkommen. Auch wenn wir manchmal Aussenseiter sind. Auch wenn wir irgendwie sogar etwas verbockt haben. Dann dürfen wir zu dir kommen und du nimmst uns gern an. Ich würde dir vielmals Danke sagen für deine Gegenwart und für dein Wirken durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.